Hallo, mein Name ist Philippus Merilli. Ich lese einen eigenen Text. Der Titel ist Chronologie einer beschränkten Einschränkung. 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 und viele weitere Jahre. Du Idiot, sagt er. Oder bist du bescheuert? Oder stell dich nicht so an. Wenn er mein Gott sagt, dehnt er das Mein, wie um Anlauf zu holen für ein desto kürzeres und schärferes Gott. Dabei fasst mein Vater mich an der Schulter und stößt mich von sich oder schüttelt mich oder schlägt mir auf den Hinterkopf oder macht alles irgendwie durcheinander. 1976. Entweder du gehst jetzt alleine dort hinein und kaufst es, oder du wirst morgen ohne Buch in die Schule gehen. Wir stehen draußen vor dem Schaufenster des Geschäfts. Es ist Spätsommer und heiß und ich bewege mich nicht. Ich will mein erstes Lesebuch kaufen und ich habe Angst vor einem Gespräch mit der Verkäuferin und vor meinem ersten Schultag. Du sollst es endlich lernen, sagt meine Mutter mit aggressiver, schmerzend hoher Stimme. Nein, es gab nichts, das ich jemals auf diese Weise hätte lernen können. 1977. Ich laufe durch einen langen, vollkommen kahlen Behördenflur. Keine Bilder, keine Pflanzen, kein Tand. Nur hier und da steht an den Seiten ein leerer Stuhl für diejenigen, die warten müssen. Ich weine und renne, so schnell ich kann, durch dieses stille Spalier. Hinter mir ruft meine Mutter mit ihrer schrillen Wutstimme: Verdammt nochmal, bleib hier! Aber ich werde nicht bleiben. Ich werde weiterlaufen. Irgendetwas sollte ich zeichnen und es dabei beschreiben, während er mich unentwegt taxierte und sich dabei Notizen machte. Ich würde zu schnell denken, deshalb käme ich mit dem Sprechen nicht hinterher, habe er gesagt, erzählte meine Mutter später. Er war ein Schulpsychologe und was er sagte, vollkommener Unsinn. 1984. Wenn mich jemand verspottet, schlage ich zu. Wenn mich jemand, den ich mag, darauf anspricht, kann ich darüber sprechen. Kurz, das ist doch nicht schlimm, sagen sie. Sie trägt immer schwarze, eng anliegende Kleider und Creepers. Zum ersten Mal in meinem Leben bringt mich ein Mund völlig aus der Fassung. Die Form ihrer Lippen fasziniert mich. Als ich sie anspreche, lächelt sie zuerst, dann sieht sie mich irritiert an, lacht kurz, dreht sich um und geht, während ich noch mitten im Satz stecke und sie unbedingt küssen will. Wenn wir uns danach sehen, ignoriert sie mich, grüßt nicht einmal. Wir bewegen uns zu dieser Zeit im gleichen Freundeskreis. 1985. In der Scheibe eines Schaufensters sehe ich mich gespiegelt, wie ich schwanke, torkele und weiß, es ist nicht gut. Ich trinke, kiffe, nehme Diazepam, Rohypnol, Speed, Koks und alles andere, was damals erreichbar ist. Polytoxikomanie, sagt jemand von uns dazu. Das ist ein Synonym für in Selbstzerstörung umgeschlagenen Überlebenswillen, hätte er hinzufügen müssen. 1997. Fortlaufend erfinde ich Rätsel. Zum Beispiel will ich FreundInnen erzählen, dass ich nicht in der Stadt studieren werde, in die ich noch vor kurzem zu ziehen überlegte. Wisst ihr, diese größere deutsche Stadt nahe bei Maastricht und direkt an der niederländischen und belgischen Grenze? Schweigen. Dort gibt es einen Dom, improvisiere ich ein Ratespiel aus für sie nicht durchsichtigen Gründen. Als ich versuche, es ihnen zu erklären, sagen sie, es ist doch nicht schlimm. Zum ersten Mal in meinem Leben sage ich, doch, es ist schlimm. Ihr meint es gut, aber für mich ist es schlimm. Ein anderer Tag im gleichen Jahr. Die Logopädin sagt tatsächlich, ich solle mich dabei im Spiegel ansehen. Es sei wichtig, das zu tun, damit ich überhaupt erkennen könne, was ich dabei mache. Wie soll ich das nur jemals schaffen, denke ich. Ich versuche es beim Telefonieren, indem ich einen Spiegel so aufstelle, dass ich mich dabei darin beobachten kann, aber ich sehe mich nicht an. Einmal sitzen wir im Behandlungsraum nebeneinander vor einer Spiegelwand. Sie fragt, ob ich inzwischen eigentlich wisse, was ich dabei tue. Ich schüttle den Kopf. Sie sagt, komm, jetzt, während wir miteinander sprechen. Sie sieht mich an, während ich spreche und es zu sehen, zu fühlen und zu bestimmen versuche. Und auch wenn es passiert, sieht sie nicht weg. Danke. 2006. Ich möchte übrigens nicht, dass Sie noch einmal ans Telefon gehen. Wahrscheinlich verunsichert, sicher nicht überrascht, sehe ich sie an. Sie steht mit unverwandtem Blick im Türrahmen. Eine Kundin hat sich beschwert. Gut, sage ich. Immer wenn jetzt das Telefon klingelt, nimmt eine Kollegin am anderen Ende des Büros den Anruf an. In meinem Nebenjob als Aushilfe in einem Sekretariat habe ich Telefonverbot. Freundinnen sind entsetzt, wenn ich davon erzähle. Ich nehme es hin, nicht weil das gut wäre, sondern weil meine Chefin in grober Direktheit ausspricht, was ich ständig spüre und sie nicht glauben. Für die meisten Menschen ist, was mir passiert, wenn ich spreche, nicht in Ordnung. Nur sagen sie das im Normalfall nicht. Sie lächeln oder ihre Mundwinkel zucken kurz. Sie sehen beiseite oder sie drehen sich um und gehen. Oder sie schweigen. 2008. Bis zu diesem Tag gab es nur wenige Momente, in denen ich mir einen Traum eingestehen konnte. Ich wünschte mir, als Literaturwissenschaftler an der Universität arbeiten zu können. Vor diesem Tag hatte ich mehrere Wochen nicht mehr durchgeschlafen. Jede Nacht war ich zigmal aufgewacht. Wenn es schief gehen würde? Wenn ich nach mehreren Jahren täglicher Übungen und intensiver Arbeit scheitern würde? Wenn dieser zweite Versuch, mich ihm zu stellen, misslänge? Die im Halbkreis angeordneten Sitzreihen vor mir werden desto breiter und höher, je weiter hinten sie liegen, wie in einer alten Arena. Ich stehe vorne in der Mitte. In den Raum passen ca. 300 Menschen und er ist voll. Nach der Begrüßung lautet der erste Satz einer Vorbemerkung, die ich mir lange überlegt habe. Eine persönliche Bemerkung vorneweg. Ich stottere. Es wird abrupt still im Raum. Mithilfe einer bestimmten Technik spreche ich jedoch meistens relativ flüssig. Es kann allerdings sein, dass ich hier und da Wörter etwas ungewöhnlich betone, größere Pausen mache oder auch immer wieder einmal stottere. Dafür bitte ich Sie um Ihre Geduld und um Ihr Verständnis. 2 Stunden später, auf dem Nachhauseweg, bin ich glücklich. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine literaturwissenschaftliche Vorlesung gehalten. Ohne Ja, Zitat, stottern, in Klammern, stammeln. Hierbei ist das Sprechen durch häufige Wiederholung oder Dehnung von Lauten, Silben oder Wörtern oder durch häufiges Zögern und Innehalten, das den rhythmischen Sprechfluss unterbricht, gekennzeichnet. Zitat Ende. Diese Bestimmung findet sich in der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, abgekürzt ICD, im Kapitel 5 psychische und Verhaltensstörungen und darin im Unterkapitel Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend unter der Kennziffer F985. Was soll ich dazu sagen? Stottern ist weder eine psychische noch eine Verhaltensstörung. Es ist nichts, das ich mir und einem falschen Verhalten, einem gestörten Gefühl oder einem psychischen Fehler zuschreiben müsste. Diese Klassifikation macht mich wütend, weil sie wiederholt, was ich so oft in meinem Leben vermittelt bekam. Stell dich nicht so an. Sprich langsamer. Konzentriere dich, du Idiot. Mit anderen Wörtern sagte das immer, du bist schuld. Scham war lange Zeit die treueste Begleiterin meines Stotterns. Dabei ist es eine Sprechunflüssigkeit mit sehr wahrscheinlich, so der heutige Wissensstand, neurologischen Ursachen. Die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe e.V. definiert es auf ihrer Internetseite viel neutraler und treffender folgendermaßen. Zitat: Stottern ist eine Unterbrechung des Redeflusses durch auffällige Blockaden, Wiederholung oder Dehnungen. In diesem Moment weiß der Stotternde genau, was er sagen möchte, er kann es jedoch nicht störungsfrei herausbringen. Stottern kann je nach Gefühlslage und Verfassung des betroffenen Menschen zwar schwanken, ist jedoch eine körperlich bedingte Sprechbehinderung. Zitat Ende. Stottern entzieht sich der bewussten Kontrolle, jedenfalls ohne lange Übung im Rahmen einer auf die Veränderung des Stotterns abzielenden logopädischen Therapie. Das ist geradezu sein Hauptcharakterzug. Ich bin nicht schuld, wenn ich stottere. Niemand ist es. Heute. Stottern ist bei Erwachsenen in der Regel nicht heilbar. Und auch mich begleitet mein Stottern wieder häufiger, wenn auch nicht mehr so stark wie vor meiner zweiten logopädischen Therapie in den 2000er Jahren. Während der Blocks verkrampft sich meine Gesichtsmuskulatur. Meine GesprächspartnerInnen sind dadurch regelmäßig irritiert. Ihre Verunsicherung ist ein deutliches Zeichen. Selbst meinen Oberkörper und meine Beine spanne ich an, wenn ich mit aller Kraft versuche, diesen immer einen verfluchten Buchstaben auszusprechen, bei dem ich blockiere. Fast immer ist es ein Vokal am Wortanfang. Und ich bin eingeschlossen in Hilflosigkeit und fühle mich hässlich. Und doch, ich spreche. Ich improvisiere keine Rätsel mehr und schweige nicht mehr in jeder größeren Runde. Mein Denken, mein Wahrnehmen, mein Empfinden, meine Geschichte ist geprägt vom Stottern und meinem Umgang damit. Auch wenn ich es niemals lieben werde, es ist auch kein Anlass mehr, mich zu schämen und es zu hassen. Es ist ein Teil von mir, der zu mir gehört, und obwohl es nicht der mir liebste Moment weder meiner Vergangenheit noch meiner Gegenwart ist, will ich mich doch mit ihm arrangieren. Alles, was es braucht, ist Raum, Zeit, Offenheit und Geduld.